Am Mikrofon begrüßt Sie Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb in der Lebenshilfe und auch zugeschaltet ist Radio Maria in Südtirol. Heute befassen wir uns mit dem Thema Geschwister, Segen oder Kreuz. Dazu haben wir als Gast die Expertin Dr. Jirina Prekop zugeschaltet aus Stuttgart. Grüß Gott nach Stuttgart, Frau Dr. Prekop.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Ich bin auch schon ganz gespannt, denn es ist ein Thema, was nicht nur Eltern betrifft, die derzeit als Erziehende tätig sind sozusagen, sondern das Thema zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch das ganze Leben, denn die Konstellation von Geschwistern, das prägt ein Leben lang. Wie, das wollen wir gleich sehen. Gehen wir das Thema einmal an aus der Perspektive eines Kindes. Nehmen wir den Jonas, der ist 11 Jahre alt und er hat noch 3 kleinere Geschwister. Sein Zimmer muss er sich mit seinem 8-jährigen Bruder teilen. Wenn der im Zimmer mit Playmobil gespielt hat, dann muss sich Jonas erst einmal einen Weg bahnen über Kissen, Gebirge und durch Höhlenlandschaften. Und überhaupt muss er seine ganzen Schreibutensilien in den Geheimfächern seines Bruders zusammensuchen, bevor er sich an seine Hausaufgaben setzen kann. Natürlich gibt es jeden Tag genug Anlass für Streitigkeiten, denn Jonas leidet unter seinem chaotischen Bruder. Und überhaupt muss immer alles durch 4 bzw. durch 6 geteilt werden. Bei Jonas' Klassenkameraden ist das nicht so. Die meisten haben höchstens noch eine Schwester oder einen Bruder. Niklas ist sogar Einzelkind. Der bekommt immer alles, war schon überall in den Ferien. Nur ist er meistens bei Jonas zu Besuch, denn dort ist immer etwas los, während er zu Hause niemanden hat zum Spielen oder zum Kräftemessen, zum Pläne aushecken oder auch zum Streiten. Ja, wie kann man denn überhaupt in einer Familie mit mehreren Kindern jedem Kind gerecht werden? Denn jedes Kind braucht Liebe, Fürsorge und Unterstützung und hat auch natürlich sein eigenes Entwicklungstempo. Die Geburtenfolge, die hat fundamentalen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung. Zu diesem Ergebnis kommen Sie, Frau Dr. Prekop, in Ihrem Buch über Erstgeborene im Kösel Verlag erschienen. Und Sie sagen, dass Sie selber ein Leben lang unter Ihrer 4 Jahre älteren Schwester gelitten haben. Das heißt also, dieses Thema berührt irgendwie jeden, denn viele tragen diese Konflikte bis ins hohe Erwachsenenalter mit sich herum. Und man fragt oft, wo denn so Unstimmigkeiten herkommen im Austausch mit der Schwester, mit dem Bruder. Und kann sie nicht so recht zuordnen. Warum gibt es eigentlich so wenig zu diesem Thema, was doch eigentlich so wichtig ist, Frau Dr. Prekop?
Also es ist wirklich sehr mysteriös, dass über die Erstgeborenen zu so wenig Literatur ist. Das einzige Buch, das sich nur den Erstgeborenen widmet, kommt von mir. Als ich in der Weltliteratur suchte, noch weitere Bücher dazu, fand ich gar nichts. Also der Erstgeborene ist auch immer bedacht in den Büchern über Geschwisterkonstellationen, da bekommt er, so wie alle anderen Positionen, wie die Zweitgeborenen oder die Nesthäkchen, auch eine Kapitel, aber er selber ist sehr wenig betrachtet, obwohl die Erstgeborenen wirklich ein besonderes Schicksal haben. Die kamen nämlich als Einzelkinder auf die Welt und waren zunächst Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und dann kommt das nächste Kind und der Erstgeborene kann daran zwar wachsen, als der Ältere, der sorgt oder Verantwortung trägt auch oder ein Vorbild dem Kleineren ist, aber er kann darunter auch sehr leiden, weil er fürchtet, dass er jetzt nicht mehr die Position hat, die er hatte. Und das kann sehr unterschiedlich sein, je nach auch Erwartung der Eltern. Also meine Schwester, die Sie so erwähnt haben, auf der ich eigentlich das Buch aufbaute, die kämpfte darum, dass sie immer die Große bleibt und immer der Star, was sie sowieso war, was sie immer begabter war als ich und das Licht der Welt sozusagen für die Familie. Aber für sie blieb das die einzige Sicherheit, dass sie einfach die besondere Stelle hat, wenn sie immer die Große ist. Also hat sie mich klein gemacht. Ich habe das eigentlich festgestellt, dass als ich mit 65 in die Rente ging, in der Kinderklinik Stuttgart und meine Chefin hat mir zur Überraschung meine Schwester eingeladen, damit sie einen Vortrag hält über unsere gemeinsame Kindheit. Das also war der Leckerbissen für die anwesenden Kinderpsychiater. Und da hat meine Schwester ihren Vortrag benannt, die öffentliche Beichte einer Schwester, und stand dazu, dass sie mir, indem sie mich dauernd klein machte, Gehirn gewaschen hat und bat mich um Verzeihung. Und stand dazu, wie sie schrecklich eifersüchtig war auf mich. Das habe ich erfahren erst eigentlich, als ich schon in die Rente ging. Also das ist so eine Geschichte, wie ich dazu kam, wie ich überhaupt das Buch begann zu schreiben. Ich hätte sonst das Buch auch aus Rache geschrieben.
Das wollte ich gerade also anfügen. Sie hätten sonst einen Rachefeldzug vorgenommen.
So stiefmütterlich betrachtet in der Literatur, bis heute ist mir das unerklärlich.
Es ist wahrscheinlich oft so, dass die Erstgeborenen, sie haben eben diese besondere Position, sie sind oft, haben die Prinzenrolle oder die Prinzessinnenrolle, und wie Sie sagen, werden sie vielleicht oft auch noch besondere Begabungen haben. Selbst statistisch ist wohl erwiesen, das heißt, es ist nicht ganz sicher, dass Erstgeborene auch häufig einen höheren IQ haben, was aber nicht heißt, wie man es dann andererseits auch wieder lesen kann, dass Geschwister dumm machen, so ist es wohl nicht, aber dass der IQ höher ist als der von den Zweit-, Dritt-, Viert- oder weiteren geborenen Kindern. Gut, das sei einmal so dahingestellt. Aber jetzt ist es ja so, dass Sie ja dann Bestseller-Autoren geworden sind. Sie sind Diplompsychologen, Psychologin. Sie haben in der bekanntesten Kinderklinik in Stuttgart lange gearbeitet. Ihre Bücher sind in 16 Sprachen übersetzt. Es ist ja nicht so, dass Sie dann nicht auch ein Star in Anführungsstrichen geworden wären. Ist das oft eine Frage der Perspektive, dass die Kinder, die Zweiten, die weiteren Kinder dann im Schatten dieses Erstgeborenen stehen, ob das objektiv richtig ist oder nicht?
Also das hat sehr verschiedene Faktoren. Also diese Entwicklung der Erstgeborenen ist auch sehr bestimmt dadurch, dass die Eltern besonders um das erste Kind sorgen, nicht in allen Fällen, es sind auch unerwünschte Kinder, aber das erwünschte Einzelkind zunächst hat eigentlich Eltern, die die besten Eltern sein möchten, und die möchten keine Fehler machen, aber sind dabei sehr unsichere und unreife Eltern und stecken das Kind mit dem Leistungsdruck an. Und das Kind also lernt viel mehr, indem es lernt am Denken der Großen, ja. Dementsprechend, also ist das meist ein sehr, sehr gefährdete Kind. Somit kann man begreifen, also warum die Kinder erstmals so ehrgeizig sind und sehr sicher fühlen, nur wenn sie leisten und oftmals in dem perfekten Leisten die einzige Sicherheit haben. Das kann auch ein Vorteil sein für das Leben, aber auch sehr großer Nachteil, weil sie haben dauernd Ängste, dass sie kleiner sind, Ängste, dass sie überholt werden von den Kleineren, gerade viel mehr in den Konkurrenzkampf, ja, und können sich selbst nicht lieben, wenn sie scheitern. Und das ist die große Plage der Erstgeborenen. Demzufolge sind die Erstgeborenen auch Patienten gut von Psychiatrien und von Beratungsstellen. Meist kommt man mit dem Erstgeborenen zur Beratung.
Das aber ist
nicht
interessant.
Als es noch Einzelkind war, sondern erst dann, wenn es eben in die Krisen des Messens mit den Kleineren gerät oder wenn es aggressiv ist gegen die anderen. Es sind auch Erstgeborene, die das Kind am liebsten das nächste Kind umbringen würden. Nehmen wir als Beispiel Kain und Abel, die alttestamentarischen Brüder. Kain war der betroffene Erstgeborene. Also die Erstgeborenen haben viel mehr Ängste als die späteren.
Das heißt, was ich gelesen habe über Erstgeborene, dass sie oft ehrgeiziger sind, engagierter, dass sie einem Perfektionismus hinterherhängen, dass sie natürlich auch Privilegien haben, dass sie zuverlässig gewissenhaft sind, dass sie aber auch, wie Sie sagen, immer um das Wohlwollen der Eltern bedacht sind. Also sie sind immer unter einem gewissen Leistungsdruck, denn sie werden entthront, wenn ein weiteres Kind kommt. Ist das denn bei Einzelkindern so nicht der Fall? Haben die dann nicht diesen Kriseneinbruch?
Das Einzelkind hat nichts verloren. Das Einzelkind hat die Position einfach bekommen und hat nichts verloren. Aber es kann auch nicht lernen an den Geschwistern, wie man teilt und wie man sich anpasst, wie man führt oder wie man sich führen lässt. Also viele soziale Verhaltensweisen, die man lernt in der Geschwistergruppe entgehen leider dem Einzelkind. Also müsste man es ihm aufholen, indem man es einfach vermittelt an Kindergemeinschaften. Aber das ist weitgehend nicht das, was das Kind innerhalb der Familie lebt. Wenn man zum Beispiel eben mit dem Geschwister ein Zimmer teilt, Tag und Nacht, gell? So wie Sie das in dem Beispiel eben erwähnt haben. Da lernt man also, was das ist, auch Rücksicht zu nehmen oder wütend zu sein, wenn der andere die Rücksicht nimmt. Da müssen auch die Eltern dann oftmals die Schiedsrichter sein und dem Erstgeborenen oftmals das Recht verschaffen. Ich habe mir die Geschichte angehört, von der Sie, von den Brüdern, das ist der Erste und Zweite, die in einem Zimmer leben. Und der Zweite offensichtlich nimmt dem Erstgeborenen total den Lebensraum. Da müsste sich der Erstgeborene auch wehren können und müsste den Bruder verweisen in seine Ecken, ja, oder ihn einfach darum bitten, dass er den Raum verlässt, wenn er Hausaufgaben macht. Und wenn er das nicht macht, müssen die Eltern einschreiten.
Also da sind wir vielleicht bei einem entscheidenden Thema.
Dass die Spätgeborenen auch den Erstgeborenen überholen und die Eltern leben in dem Irrtum, dass die beiden die gleichen Rechte haben, das stimmt nicht. Die Gerechtigkeit bei den Geschwistern muss so sein, dass der Erstgeborene mehr Pflichten hat, muss aber auch mehr Rechte bekommen. Und der Zweitgeborene hat weniger Pflichten und auch weniger Rechte.
Genau, Umgang der Eltern. Wie können Eltern denn jetzt damit umgehen, um das nicht noch zu verstärken, dass es so eine extreme Geschwisterrivalität zwischen Erstgeborenen und Zweitgeborenen oder Weitergeborenen gibt und auch nicht so eine extreme Eifersucht? Denn die Position, wie Sie sagen, das Erstgeborene ist eine einmalige, die kommt so in keiner Geschwisterkonstellation mehr vor. Denn nur er hat eben diese Vorrechte und nur er hat vielleicht auch die Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen. Wie gehen jetzt Eltern damit um?
Also die Eltern sind oftmals sehr hilflos. Das kommt darauf an, was sie selber in ihren Kindern, in ihrer Geschwisterrolle erlebt haben. Das ist nämlich so, dass oftmals die Erstgeborenen, also wenn die Eltern selber erstgeboren sind, dann halten sie eher die Seite dem Erstgeborenen gegen das zweitgeborene Kind und umgekehrt. Also ich habe zum Beispiel das ganze Leben lang in meinem Beruf als die Zweitgeborene Betroffene habe ich immer die Seite gehalten, den Zweitgeborenen gegen den Erstgeborenen. War eigentlich sehr ungerecht den Erstgeborenen während meiner Beratung. Ich habe es begriffen erst, als meine Schwester zu dieser Rentefeier gekommen ist. Aber so verhalten sich genau die Eltern auch. Also wenn ich zum Beispiel die Mutter höre, die sagt, wie der Erstgeborene grausam ist zu dem kleineren Bruder und wer im Pisack, dann habe ich immer gesagt, das kenne ich, gell? Ja, also es kommt wirklich darauf an, wie die Eltern selber geprägt sind, aber es kommt auch darauf an, ob die Kinder wirklich nicht über einen Kamm geschert sind. Zum Beispiel empfehle ich, dass die Kinder nicht zu gleichem Zeitpunkt ins Bett gehen müssen, abends, sondern dass der Erstgeborene noch das Recht bekommt, länger zu bleiben bei Eltern und noch die Rechte die besonderen Rechte genießen, als wäre er zum Beispiel Einzelkind, ja. Und die Kleineren müssen schon ins Bett. Damit hätte er das Privileg bekommen. Und die anderen müssen wissen, ja, wir sind noch nicht so groß, also wir müssen früher ins Bett. Das ist so ein Beispiel, wie ich empfehle, mit der Rivalität umzugehen. Sonst ist die Rivalität nicht zu vermeiden und sie ist eigentlich ein guter Anlass zur Förderung der sozialen Verhaltensweisen. Weil wir geraten immer wieder in unserem Erwachsenenleben in Konkurrenz.
Das ist natürlich schwierig, wenn ich an die praktische Umsetzung denke. Wenn man mehrere Kinder hat, dann muss man alle vielleicht zu einer Zeit ins Bett bringen. Dann könnte man höchstens sagen, wenn dann Erst- und Zweitgeborene in einem Zimmer sind, der Erste darf dann noch runterkommen und dort lesen, vielleicht als Beispiel.
Ich habe diese akustisch nicht ganz verstanden, Frau Engel. Sagen Sie es bitte etwas lauter.
Ich überlegte gerade, wie man das praktisch sinnvoll umsetzen kann, wenn man mehrere Kinder hat und vielleicht am Abend dann auch noch alleine ist und alle vom Kleinsten bis zum Größten ins Bett bringen muss und jedem dabei gerecht werden will, dann wird man natürlich sich ja eine Zeit nehmen und alle zusammen ins Bett bringen. Dann könnte man höchstens noch sagen, dass dann der Älteste noch mit ins Wohnzimmer kommen darf und dort noch lesen kann, damit dann die Kleineren schon schlafen können?
Also es kommt auch darauf an, welche Schlafrituale in der Familie vorhanden sind und wie viele kleine Kinder noch da sind, gell? Aber ich kenne auch Familien, wo der Älteste den kleineren Kindern etwas vorliest, für Gute Nacht zum Beispiel, weil er das schon kann. Ja, und die anderen, oder wiegt das kleinste Kind in der Hängematte. Also ich sehe auch solche Bilder.
Gut, da muss jeder dann auch sehen, wie das hinkriegt, aber das ist sicherlich schon mal ein guter Anhaltspunkt, dass also auch die Älteren, der Älteste, mehr Rechte hat, wenn er dann auch mehr Pflichten übernehmen muss.
Davon muss man ausgehen, ja.
Also beides. Kommen wir mal zu den mittleren Kindern. Sie sind den Einflüssen von ganz oben und von ganz unten ausgesetzt. Und es heißt auch oft, dass sie mehr so diplomatische Fähigkeiten entwickeln. Ist das so?
Also, diese Sandwich-Kinder heißt man das ja.
Genau.
Die mittleren. Es kommt wieder darauf an, welches Geschlecht nämlich das Kind hat. Also die Probleme der Erstgeborenen sind anders wirklich als die Probleme der Spätgeborenen und auch als dieser Sandwich-Kinder. Es kommt als Altersunterschiede auch an zwischen den Geschwistern. Und es kommt auch auf das Geschlecht an. Wenn beispielsweise das mittlere Kind der Junge ist und das älteste Kind und das jüngste Kind sind Mädchen, dann hat der Junge eine ganz besonders tolle Position. Er ist dann in dem Sandwich viel mehr der Hamburger, würde ich sagen. Aber wenn das älteste Kind ist Mädchen, dann kommen schon wieder Mädchen, obwohl man sich einen Jungen gewünscht hatte. Und dann kommt der Junge als der Dritte. Dann bekommt dieses mittlere Kind die Position in dem Sandwich, als wäre er Senf oder Blattsalat. Ja. Also hat sehr viele Schwierigkeiten, jetzt eine besondere Individualität zu entwickeln, ja, weil es weniger Aufmerksamkeit bekommt. Und die Kinder sind die Betroffensten, denen muss man sich eigentlich viel mehr widmen, damit sie eigene Selbstwertgefühl entwickeln. Mhm. Und es kommt wieder auf den Altersunterschied an.
Was für ein Altersunterschied wäre denn kritisch? Wo man sagen kann, da kann es dann auch zu psychischen Störungen kommen, wenn die Kinder zu dicht aufeinander gekommen sind?
Also der beste Altersunterschied, der aber auch mehr Problematik bringt zwischen den beiden, für mehr Rivalität, ist etwa 2,5 Jahre, 3, 4, ja. Da können sich die Kinder nämlich wirklich messen. Ja, und der eindeutig stellt sich heraus, also dass der Ältere mehr kann als der Jüngere. Aber das bringt wirklich mit sich nicht nur die Möglichkeit der Hilfestellung und der Hilfenahme, aber auch der Konkurrenz. Wenn der Altersunterschied zu klein ist, zum Beispiel 1 oder 1,5 Jahre, ja, oder auch knapp 2, dann geraten die beiden Kinder in die Position der Zwillinge, wovon der Ältere der stärkere Zwilling ist und der Kleinere ist eben der schwächere Zwilling. Und da gerät der Kleinere in das Handicap, weil er in Schlepptau kommt hinter dem älteren Geschwister. Also entwickelt nicht so gut den eigenen Willen, er lässt die Türe aufmachen, den Größeren, der Größere gibt die Antworten, er fragt, er bekommt eventuell auch Strafe für etwas und der Kleinere geht so hinter ihm her und schaut bloß. Also die Kleineren haben dann Nachteil, dass sie den eigenen Willen und eigene Identität und eigene Durchsetzungskraft nicht so gut entwickeln wie der Große. Das kann das ganze Leben lang prägen. Mhm. Es sind auch Kinder, die zum Beispiel nur gucken, wie der Ältere die Trotzphase erlebt und später die Pubertät und selber ist so versteckt und schaut, dass es vom Nachteil wäre, wenn man trotzen würde. Mhm. Und das fällt dann für das ganze Leben lang.
Wie ist es, wenn aber das zweite Kind ein furchtbar willensstarkes Kind ist und wenn es eigentlich ständig Rivalitäten gibt, obwohl vielleicht beide Kinder ja schon 3 Jahre auseinander sind und ich denke an unsere Situation, wenn man Rad fährt, dann gibt es ein permanentes Wettrennen und das ist richtig gefährlich, sodass ich mir manchmal überlegen muss, kann ich überhaupt mit allen zusammen Rad fahren, wenn die 4-Jährige, die 5-Jährige, dem 8-Jährigen so hinterher saust, dass es wirklich gefährlich ist.
Ich habe große Schwierigkeiten, sie akustisch zu verstehen. Irgendwie klappt es mit der Tonstärke nicht.
Ich muss vielleicht etwas langsamer reden. Wenn es einfach furchtbare Rivalitäten, also Grabenkämpfe zwischen Erst- und Zweitgeborenen gibt, wie kann man jetzt noch einmal praktisch gefragt diese Rivalitäten ein bisschen dämpfen, dass sie nicht immer Wettkampf, also ein Wettrennen...
Wenn man jedem Kind einfach sein Selbstwertgefühl individuell aufbaut und jedem bewusst macht, welche Stärken das Kind hat und welche Schwächen, welche Begabungen und wie es sich unterscheidet von dem anderen. Mhm. Ja? Also die Eltern dürften beispielsweise nicht ganz begeistert sein durch den Erstgeborenen und stolz auf ihn, weil er schon freilich schon so toll Mathematik kann und so toll mit Computer umgeht oder so ein guter Sänger ist beispielsweise. Die müssen auch loben für etwas den Jüngeren. Also gucken, dass zum Beispiel derjenige gut zuhören kann, dass er sozial ist, dass er erträgt, wenn der Ältere etwas bisschen mehr kann, dass er beispielsweise zum Unterschied von dem Älteren besser turnen kann, ja, oder besser kochen kann in der und so weiter. Also man dürfte nicht vergessen, einfach den anderen, wenn man stolz ist auf den einen.
Das aber Frau Dr. Prekop, sollte man...
Mist, also in der Liebe zwischen Geschwistern, wenn nur einer gelobt wird. Ja,
aber sollte man Vergleiche nicht besser meiden? Vergleiche zwischen den Geschwistern, die von den Eltern angestachelt werden. Du kannst das besser. Sollte man nicht jedem seinen Selbststand lassen und eben keine Vergleiche anstreben?
Ich habe wirklich Schwierigkeiten mit dem, also Sie müssen nicht langsamer sprechen, aber lauter, wenn es geht. Bei mir wahrscheinlich funktioniert der Herr nicht so richtig. Mhm.
Die Frage ist, ob Eifersucht und Rivalität nicht dadurch auch gefördert wird von Eltern, wenn die Eltern die Kinder, die Geschwisterkinder immer vergleichen. Sollte man Vergleiche nicht besser beiseite lassen?
Also die Vergleiche können sehr gefährlich sein. Mhm. Wenn der Vergleich... Ja, welcher Vergleich? Also der Vergleich muss schon sein, aber indem ich auch dem Benachteiligten seine Vorteile also betone, unter dem Vergleich, ja. Also ich vergleiche, die dürfen nicht gleich sein, verstehen Sie? Wenn man sie gleichstellt, dann ist jedenfalls einer immer betroffen. Also jeder müsste seine eigene Individualität haben. Aber bei den Eltern ist die Schwierigkeit, dass sie sehr oft übertragen ihre unerfüllten Erwartungen auf das Kind. Also wenn sich die Mutter beispielsweise wünschte, eine Sängerin zu sein und das eine Kind kann gut singen, dann bekommt es zwangsläufig in den Vordergrund. Das müsste nicht der Erstgeborene sein. Einfach das Kind, das die Begabung hat, die Mutter selber nicht hatte und selber nicht erfüllen konnte. Das Gleiche gilt für den Vater natürlich. Also indem man sich so spiegelt, nur in einem Kind, benachteiligt man die anderen Kinder.
Also da ganz gefährlich.
Die Kinder nämlich selber das innere Kind, das verletzte innere Kind anschauen und erwachsen sein, wenn sie um den Kindern, bei allen Kindern gerecht zu sein, dann wird die Rivalität kleiner.
Also keine unerfüllten Wünsche in die Kinder projizieren, das bitte bloß nicht tun.
So ist das.
Jetzt aber haben
das
wir
ist
noch die kleinsten Kinder, die...
Immerhin leidet noch unter den Schatten der eigenen Kindheit.
Wir haben doch die kleinsten Kinder gar nicht angeschaut.
Die Eltern zunächst jung und unreif sind. Verstehen Sie, ich würde in meinem Alter, 78, wäre ich schon sehr gerechte Mutter, aber ich kann keine Kinder bekommen. Das ist wirklich Schicksal, schöpfungsbedingtes Schicksal, Gott gewollt, dass die Eltern Fehler machen, damit das Kind wohl lernt, die Eltern trotz aller Fehler zu lieben, ja, und trotz aller Benachteiligungen. Das gehört wirklich zu unserem Lebensweg.
Und das vor allem bei den Erstgeborenen.
Durch Mühsal. Das wurde uns gesagt schon bei dem Rauschmiss aus dem Paradies, denn bei den
Frau Dr. Prekop, lassen Sie mich noch kurz kommen auf die...
Das war der Kain und der Abel, zeigen uns, wie es eben unter den Geschwistern geht. Gell?
Und Jakob und Esau also kämpfen ja auch um das väterliche Erbe. Frau Dr. Prekop, lassen Sie mich kurz noch die Nesthäkchen ansprechen. Es gibt die Letztgeborenen, die werden oft Nesthäkchen genannt. Sie werden in Schutz genommen. Auch sie haben vielleicht einen Sonderstatus. Die Kleinsten haben schnell raus, wie sie sich verhalten müssen, um an ihr Ziel zu kommen. Wie sollen sie denn nun aus dem übermächtigen Schatten der Geschwister heraustreten? Man sagt ihnen auch nach, dass sie oft Komiker werden, vielleicht auch so Kasper, Hampelmänner, Schauspieler, Musiker oder Showmaster im späteren Leben. Die Frage ist, wenn man jedem Kind gerecht werden will, empfehlen Sie, wie es Empfehlungen gibt, dass man für jedes Kind sich jeden Tag eine bestimmte Zeit herausnimmt, wo man sich nur mit diesem Kind beschäftigt, wenn das auch praktisch wahrscheinlich schwierig umzusetzen ist. Können Sie das empfehlen, für jedes Kind, sich mit jedem Kind jeden Tag eine bestimmte Zeit alleine zu beschäftigen, Frau Dr. Prekop?
Ja, also das ist ein sehr guter Ratschlag, ja.
Aber es geht wahrscheinlich gar nicht.
Nein, das ist wirklich sehr gut, dass es so ist. Und man sollte es auch nicht so teilen, dass es immer die Mutter ist. Verstehen Sie, die und dort der Vater. Also die jedes Kind müsste bekommen, sowohl die Mutter als auch Vater, auch ganz allein für sich. Mindestens Gespräche, also über etwas, ja. Spielen muss man nicht mit den Kindern. Spielen sollen die Kinder untereinander alleine. Aber wirklich das Gespräch über deine Sorgen, die du hast und die Freuden, die du hattest und über die Erlebnisse in der Schule und so weiter, da braucht das Kind wirklich die individuelle Ansprache, sowohl mit Mutter als auch mit Vater. Also teilen die Kinder an die Eltern ist auch schlecht. Wenn beispielsweise der Sohn nur Muttersohn ist, beispielsweise, und die Tochter hat nur den Papa dann, ja. Sehr oft ist das so, dass man sich das so nach den gegengeschlechtlichen Rollen verteilt und das ist für die Kinder niemals gut für das Erwachsenenleben, weil den Muttersöhnen geht es nicht gut. Ich wollte noch sagen, zu den Altersunterschieden, dass nicht nur die kleinen Altersunterschiede ungünstig sind, sondern die großen Altersunterschiede sind zwar nicht ungünstig, also, aber die Kinder geraten mehr in die Rollen der Einzelkinder. Also wenn jemand 7 Jahre älter ist als das kleine Kind oder 10, dann entsteht vielmehr die Situation 2 Einzelkinder. Da wird der Große dann sogar froh sein, dass er noch ein kleines Geschwister bekam. Besonders Mädchen freuen sich darüber, dass da noch ein Baby ist und brauchen nicht mit Puppen mehr spielen, sondern spielen dann mit dem kleinen Baby. Mhm. Aber da bekommen die Kinder nicht die Chance, auch zu wachsen an dem Zusammensein und auch an der Rivalität. Ja. Es muss sein. Mhm. Also es ist die Geschwistergruppe ist ein ganz wichtiges, prägendes soziales Feld, wo das Kind das lernt, was es braucht für das ganze Leben lang.
Sie geben mir das Stichwort, um noch den Blick ein bisschen zu weiten auf die Gesellschaft. Jetzt sind die neuesten Zahlen über Single-Haushalte herausgekommen und da hieß es, dass 22% der Haushalte mit 3 oder mehr Personen nur noch bestückt sind. Das heißt, 78% der Haushalte sind 1- oder 2-Personen-Haushalte. Wir haben also das Problem der Kinderarmut, der hohen Rate, sage ich mal, an Einzelkindern. Dazu habe ich ein Zitat gefunden von Frank Schirmacher, dem Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er sagt, wo Kinder fehlen, da gedeiht die Sumpfblüte des Egoismus. Und er spricht davon, dass wir, Zitat, wir haben mit einer der Urverfassungen der menschlichen Natur herumgespielt und aus dem Kinderkriegen, das eigentlich eine tiefgreifende, elementare, menschliche und ganz individuelle Frage ist, eine ökonomisch und lebenspraktische Vorteilsabwägung gemacht. Wir hätten also das Programm im Kopf, dass wir auch an die nächste Generation weitergeben, das eben heißt wenig Kinder. Was hat denn das für Auswirkungen, Frau Dr. Prekop?
Also wir haben diese Auswirkungen, sehen wir in China, nämlich noch bevor in Deutschland diese Kleinfamilien entstanden sind, meist eben zweiköpfige Familie, alleinstehende Mutter und das Einzelkind, begann es in China durch die Einschränkung der Geburtsrate auf ein Kind. Da sind ganze Klassen, also Schulklassen mit Einzelkindern und jedes Kind ist einfach so ein Ego. Ja? Also Kinder, die nicht gelernt haben, sich hineinzufühlen, die nicht gelernt haben, zu teilen, die nicht gelernt haben, Rücksicht zu nehmen auf die anderen. Das sind die Nachteile der Kleinkindfamilien. Ich stimme total dem Frank Schirmacher zu. dass es so ist. Ja. Mhm. Also wir müssen wirklich dafür sorgen, dass wir lieber mehr Familien bekommen und dass die Familien noch zusammenbleiben. Ja. Dass auch der Papa da noch bleibt. Wir sind wirklich in der Gefahr, dass Deutschland ausstirbt. Das wurde so errechnet nämlich. Wenn die Geburtsrate so bleibt, wie sie ist, und das ist 1,3, ja, also mehr Einzelkinder, wenn sie dann stirbt Deutschland in 12 Generationen aus. Also das ist schrecklich. Das Volk der Nobelpreisträger, der Philosophen, der Dichter sollte aussterben, nur deshalb, weil wir die Großfamilien aufgegeben haben und ziehen uns immer mehr in das Schneckenhäuschen. Ja. Das ist wirklich bedrohlich. Die Emotionalität leidet darunter. Man muss die Emotionen leben. Ja. Das soziale Leben kann ich nicht vom Fernsehen abschauen oder nur von einem Elternteil. Die Kinder müssen auch gucken, wie die Eltern untereinander umgehen. Und die müssen es aktiv üben, eben mit den Geschwistern, mit den Älteren, mit den Kleineren, um selbst die eigene Rolle zu finden und wissen, wer bin ich. Um sich hineinzufühlen, dann muss ich die Menschen um mich herum haben, die mir ihre Gefühle zeigen, damit ich mich hineinführen kann.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Geschwister, Siegen oder Kreuz. Zu Gast ist Dr. Irina Prikop, Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin, immer unterwegs zu Vorträgen. Im Augenblick ist sie zugeschaltet aus Stuttgart, sonst wohnhaft in Lindau. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das keine weitere Literatur auch kennt, nämlich über Erstgeborene, ein Thema, was sonst wenig behandelt ist, aber eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist, weil es eigentlich sehr viele Menschen betrifft, bis ins hohe Erwachsenenalter. Ich bin jetzt verbunden mit Frau Rottmer aus Tettnang. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Breckhoff. Grüß Gott. Der Sendung. Ich möchte mich bedanken für diese Sendung. Ich bin die vierte von 10 Kindern. Ich werde 56. Meine älteste Schwester 66. Meine jüngste 42. Und momentan ist bei uns in der Familie wie Krieg. Also ganz schlimm. Es kommen Sachen aus der Kindheit hoch. Meine Mutter lebt noch und manche Geschwister machen jetzt wie eine Bilanz und legen gesammelte Werke vom ganzen Leben ihr hin. Und das finde ich so schade, weil wo wir jünger waren, also wo wir alle im Aufbau waren, hat einer dem anderen geholfen, wirklich wie eine gute Familie. Doch diese viele zugeheirateten Menschen, wo ich sehr schätze, kam aber auch immer den ihrer Lebensgeschichte auch mit rein. Also wir sind im Moment auf ganz, ganz schlimmen oder also es ist einfach schade, diese Wege. Und vielleicht können Sie mir da ja mit einem Rat oder mit irgendwas zur Seite stehen, was
also
ich machen kann.
Also der Rat ist zunächst sehr teuer. Sie sind selber, habe ich gut gehört, die Erste. Oder nicht?
Nein, ich bin die vierte.
Die vierte? Von wie viel?
Von 10 Kindern.
Von dann sind sie schon zwischen die Stühle gefallen. Also ganz in die Mitte. Ich müsste mehr wissen, worum es sich eigentlich handelt. Also das müsste ich mehr Informationen bekommen. Das ist sehr schwer, den Rat zu geben. Mhm. Aber es ist immer gut, wenn man so eine Familienfeier veranstaltet, und dass man sich so hinsetzt, wie man gehörte, also wenn Sie in den Kreis, der erste Geborene, erster Platz, der zweite Geborene, zweiter Platz, damit man sich so sieht, wie wir zueinander gehören.
Mhm. Das ist gut, weil gerade morgen ist noch ein Geburtstag von einer Schwester.
Na, dann sehen Sie, da kommt der Ratschlag rechtzeitig.
Ach, vielen Dank.
Ja, machen Sie Frage so, ist vielleicht noch
so, wie wir aneinander gekommen sind. Und das ist schon eine Gerechtigkeit vom Schicksal her. So ist das Gott gewollt, ja.
Danke.
Dass wir in dieser Reihenfolge gekommen sind, ja.
Ja. Frau Dr. Prikop, vielleicht noch die Nachfrage. Ist das empfehlenswert, dann, dass die Geschwister sich nur untereinander treffen, ohne Ehepartner und Familienanhang? Weil das war ja auch das Problem, dass die alle mit hineinreden und dass viele Kinder abrechnen mit der Mutter.
Die Geschwister ist ohne Ehemänner, gell? Also rein die ursprüngliche Geschwistergruppe, ja, dass die sich mindestens für eine Stunde so hinsetzen und vielleicht auch Kerze anzünden, jeder für sich alleine und für die Eltern in die Mitte. ja, so kleines Ritual zu machen. Und die Ehemänner können mit den Kindern spazieren gehen zwischenzeitlich.
Aha. Und angegriffen ist hier ja auch vor allem die Mutter, oder? Sehe ich das richtig, ja, Frau Rottmar?
Ja. Und meine Mutter ist 82 und das ist so schlimm. Sie leidet da so sehr darunter, weil ich denke, wir können unserer Mutter jetzt nicht Vorwürfe machen für was sie vielleicht auch nicht besser gewusst hat. Sie hat uns doch das Leben geschenkt.
Ja, und die hat das ganze Leben lang eigentlich ihnen geopfert. Ja. Also die Mutter bitte ist auch dabei, die lebt noch. Der Vater nicht mehr.
Sie geht nicht zu diesem Geburtstag, sie ist zu sehr verletzt.
Verletzt durch was?
Ja, durch, da waren zwischenzeitlich, musste sie aus der Wohnung raus, weil meine Schwägerin kann es nicht mehr machen und jetzt hat es auch noch beim Bruder gebrannt. Also es ist gerade am Montag, es ist also alles wie Feuer unterm Dach.
Also wir können das nicht so ganz genau angucken in dieser Sendung, aber es wäre toll, wenn Sie das Ritual, was ich Ihnen anrate, machen würden.
Ja.
Dann wäre es sehr gut, wenn Ihre Mutter die ganz erste Stelle hätte.
Ja.
Wenn Sie dafür Ihren Vater, der ist schon gestorben, oder? Wenn Sie an seinen Stuhl freilassen und da auf die Stelle, auf den Tisch für ihn Kerze anzünden und Foto aufstellen und danach... Und dann neben der Mutter kommt das erstgeborene Kind und dann das zweite, dritte, bis also das letzte kommt eigentlich neben dem Stuhl, wo der Vater sitzen sollte. Verstehen Sie? Und da zünden Sie alle Kerzen für sich an und schauen Sie sich alle in dem Kreis an. Und ich verspreche Ihnen, dass dann ein Zeichen des Segens sich ausbreitet.
Danke.
Dankeschön für diese
Frage. Und bedanken Sie sich bei Ihrer Mutter für alles, was sie Ihnen gegeben hat.
Ja. Danke.
Vielen Dank, Frau Rottmar.
Danke.
Auf Wiederhören. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit einer weiteren Hörerin. Frau Hosp aus Karlsfeld darf ich begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Ihre Frage.
Ich bin,
Ja.
Ich bin geboren 1930, kam auf die Welt eben als erstes Geborene und als Mädchen. Nach 1,5 Jahren kam mein Bruder zur Welt, gesund. Und dann wurde festgestellt, dass ich einen Hüftschaden habe. Mein Vater war enttäuscht von meiner Geburt, weil ich nur ein Mädchen war. Das zweite Dilemma war meine Behinderung. Und mein Leben ist nach diesem Schema weiterverlaufen. Bis heute. Ich komme nicht damit drüber hinweg, über die Benachteiligung.
Ja.
Also und die
Lieblosigkeit. Ja.
Mein Vater hat mich nie lieb gehabt. Nach mir, nach diesem Bruder, das war natürlich der Herzepopperl, ja. Das ist alles von meiner Mutter. Und mein Vater hat mich sowieso nur als lästiges, also...
Das ist ein großer Schmerz.
Das ist... Ich kann nicht verstehen, dass ich in meinem Alter nicht damit fertig werde.
Mhm.
Ich habe, wie meine Brüder klein waren, ich habe sie geliebt. Und wir haben uns auch gut verstanden, solange sie klein waren.
Mhm.
Aber dann... Dann ist die Erbschaft gekommen, da bin ich dann sowieso nicht einmal ans Pflichtteil gekommen, weil meine Brüder das unter sich aufgeteilt haben.
Mhm.
Und ich rechte mein ganzes Leben dadurch oder damit, meinen Frieden zu finden, meinen Brüdern nichts vorzuschmeißen. Es ist schrecklich, dass ich da nicht fertig wäre damit. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Außerdem bin ich eben durch die Behinderung, ich habe selber 3 Kinder alleine aufgezogen. Mein Mann war dann Alkoholiker. Es ist halt alles schief gegangen.
Mhm.
Und ich weiß nicht mehr, wie ich meinen Frieden finden soll heute.
Also sehr viel Leiden haben Sie durchmachen müssen, weil Sie nämlich mehrfach sogar benachteiligt sind. als die Erste sind sie überholt worden von den Brüdern.
Ja, ich weiß.
Sie gerieten eigentlich an die letzte Stelle, gell?
Ja, ja.
Das ist also das Schicksal der Aschenputtel etwa.
Ja, ja, genau.
Die zunächst Erste war und dann die Letzte.
Stimmt, ja.
Und dass sie auch noch gesundheitlich nicht leistungsfähig waren, wirklich, wie die Brüder, ja.
Ja.
Und eben von dem Vater noch als das Mädchen nicht geliebt, ja.
Ja.
Das ist großer Schmerz.
Ja.
Aber was ich Ihnen anraten kann, aus eigener Erfahrung, als Mensch, aber auch als Beraterin, ist, dass man womöglich begreift, warum der Vater so dachte und warum ihm der Junge wichtiger war als das Mädchen. Das kommt aber, die Prägung kommt von seiner Kindheit, von seiner Familie.
Sicher.
Und wenn man weiß, also was er selber erleiden musste.
Er war der Erstgeborene und er war immer der King.
Ja.
Ihm ist es gut gegangen, die Familie kenne ich ja.
Aber warum mag er Mädchen, ich frage ich.
In Bayern ist es so, der Erstgeborene muss immer ein Bub sein, damit er vielleicht mal den Bauern
Ja, das ist so fast
kann.
An der ganzen Welt beinahe.
Ja.
Das ist der Stammhalter.
Ja.
Umso mehr muss er leisten.
Ja.
Versteht Sie, aber umso
ich
mehr
weiß,
leistet
ja.
er, wenn er nicht leisten kann.
Ja. Ja.
Also wenn der Erstgeborene Ehrgeizige, was ihr Vater war, also,
ja.
wenn Sie, wenn der scheitert, wenn der einfach Misserfolg hat, dann kann er sich selbst nicht lieben.
Ja.
Das ist ein Leiden, dass man sich selbst nicht lieben kann.
Ja.
Ich rate Ihnen an, sich selbst zu lieben. Also,
ich
so
weiß.
Wie Sie sind, weil Sie nämlich etwas ganz Wichtiges gewonnen haben. Sie haben Demut gelernt.
Ja.
Sie haben Bescheidenheit gelernt.
Ja, leider.
Sie haben gelernt, zuzuhören, zu beobachten. Sie haben sicherlich viel mehr Einfühlung in andere Menschen, als leider Ihr Vater hatte.
Ja.
Verstehen Sie, Sie haben die Chance bekommen
ich
auf dem Leidenswege.
Ich verstehe Sie ganz genau, was Sie meinen, ja.
Ja.
Aber ich bin so einsam. Meine Brüder geht's gut und wir haben kein richtiges Verhältnis zueinander, keine Zeit und auch kein Interesse wahrscheinlich, weil ich eben behindert bin.
Naja.
Und also selber hilft. Und
Ihre Kinder sind schon unterwegs?
Meinen Kindern geht es auch gut. Gott sei
Frau
Dank.
Hansen, vielleicht ist es einfach auch ratsam.
Die haben auch keine Zeit für mich.
Eine Therapie vielleicht oder Hagiotherapie oder etwas,
ich kann nicht, ich kann meine Wohnung nicht mehr verlassen. Aha. Ich bin behindert, habe ich doch gerade gesagt.
Aber kennen Sie vielleicht nicht so durch Anonsen oder durch...
Ich habe schon alles Mögliche versucht, damit ich nicht so alleine bin.
Und so in ein Altenheim zu gehen? Also ich würde auf Ihre Stelle, ich bin selber um ein Jahr älter als Sie, also ich spreche jetzt gerade aus eigener... Betroffenheit.
Ich habe mich heute so berührt,
gehe ich lieber in Altenheim. Ein gutes, also.
Ja.
Frau Haas, wir haben
ein
noch,
gutes kann
in Anbetracht
ich
der Kürze sagen, der Zeit, kann ich Ihnen natürlich anraten, Radio Hore bietet ja auch immer die Möglichkeit,
Hörer
zu beten und dieses Anliegen auch mit ins Gebet zu nehmen. Eine letzte Hörerin aus München darf ich noch zu Wort kommen lassen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Dr. Prokop. Ich rufe aus München an. Also meine Schwester ist 49 geboren, ich 50. Bei mir hat man erwartet, dass ich ein Bub werde. Man hat sogar einen Franzi, hätte ich geheißen. Da war die große Enttäuschung, ein Mädchen. Meine Mutter hat alle ihre Kräfte in die Erstgeborene gelegt. Die durfte studieren. Für mich war ja kein Geld da. Und mein Vater, der hat mich über alles geliebt, der hat sogar zu meiner Mutter mal gesagt, warum liebst du die Kleine nicht? Das hat sich bis heute in meinem Leben fortgezogen, und zwar deshalb, weil mein Vater ist gestorben und meine Mutter hat das alles meiner Schwester vermacht, erbschaftsmäßig. Ich habe also eigentlich nur den Hundeknochen, den Pflichtteil hingeworfen bekommen. Meine Schwester ist dann noch dominanter geworden. Sie ist Konrektorin in einer Schule. Also sie spielt ein Machtspiel, ein absolutes Machtspiel mir gegenüber. Und ich bin auch dann von zu Hause weg, weil für mich war kein Platz mehr. Ich bin dann wirklich Jahrzehnte in der ganzen Welt rumgeirrt, weil ich irgendwo immer ein Zuhause gesucht habe. Also ich kann mich dem Vorhergehenden nur anschließen und kann sagen, es ist einfach die Hölle, was man da als kleines Kind, als junger Teenager und auch im Erwachsenenalter, diese Wunden kann man nicht einfach nicht zustopfen. Sie bluten.
Ja, also ich spreche mir aus der Seele, weil ich die gleiche Betroffenheit habe. Ich bin auch das zweite Mädchen,
ja,
gell?
Ja.
Das als Junge heiß erwünscht wurde.
Ja.
Also ich kenne es sehr gut. Aber Sie haben sicherlich zu ihrer eigenen Mitte gefunden, glaube ich. Also Sie müssen doch andere
über den Glauben, Frau Dr. Prokop, der hat mir geholfen. Nur dann wird man auch wieder lächerlich gemacht, ja, du mit deinem Kirchgehen, wobei sie ja Religionslehrerin ist. Aber es ist natürlich so, da heißt dann, man muss nicht in die Kirche gehen. Wir erlauben uns dann zu gehen, wenn wir es so sehen, dass wir gehen sollten. Also man wird dann ja auch wieder degradiert, indem man heißt, ja, die rennt ja jeden Sonntag in die Kirche.
Darf ich Sie fragen, was Sie selber geworden sind?
Ich war im Management in einer großen Versicherung in München tätig, aber das war auch dann so, ich habe sehr viel gearbeitet und 16 Stunden pro Tag, und ich so, bist ja dumm, wenn du so viel arbeitest. Also es war nie genug. Also ich habe einen doppelten Salto vorwärts gemacht, rückwärts gemacht, ich habe nie ein Lob bekommen. Also ich habe mich wirklich ohne finanzielle Hilfe, ohne Hilfe von zu Hause, wirklich in die höchsten Ebenen hochgearbeitet. Aber es war nie genug und es wird nie genug sein.
Aber Sie haben etwas gegolten bei Ihren Mitarbeitern?
Richtig, aber nur da.
Naja, aber da. Das ist auch das Schicksal.
Ja. Ja.
Weil Sie werden wahrscheinlich von Ihrer Familie kaum diese Anerkennung bekommen, weil sie es nie gelernt haben. Und die werden es auch wahrscheinlich gar nicht verstehen. Also als ich mit meiner Schwester konfrontierte, wir waren schon ganz alt, da habe ich schon das Buch geschrieben. Ja.
Ja.
Und in dem Buch schreibe ich, dass ich mich immer fühlte wie das Kind der zweiten Klasse.
Richtig.
Ja. Und meine Schwester meinte, du liegst wie immer. Ja, das stimmt nicht.
Ja.
Aber sie kann
immer verletzen.
Wie sie die Empathie für mich hat, sie leider nie entwickeln können.
Ja. Ja, die Verletzungen. Und ich frage mich natürlich auch, warum. Ich frage natürlich, man fragt sich, was habe ich getan? Ich wurde geboren, ja und? Das weiß ich nicht. Ich sage immer, ja. Mein Gott, ich habe ja nicht Ja geschrien. Ich habe ja nicht Ja geschrien, ja. Ihr habt mich ja geboren. Und dann kann mich doch nicht einfach Menschen dann so behandeln und sagen, du bist die Nummer zwei, wir brauchen dich nicht, wir wollen dich gar nicht. Du bist
ich frage, ob Ihre Schwester auch nicht Nachteil davon hat.
Die hat ja eigentlich nur Vorteile.
Hast du nicht Depressionen, wenn sie nicht leisten kann?
Die ist Konrektorin, die ist hochgradig Narzisst.
Naja, Holger hält sie nicht, aber sie ist stets in der Anspannung so
das ist
zu
richtig.
Gelten, also so die erste Stelle zu haben.
Immer
das ist
bedacht,
eine riesengroße Anspannung.
Ja, ja. Frau Dr. Prokop, ich wollte Sie noch nach dem Titel Ihres Buches fragen, dass Sie bei dem
Erstgeborene
Thema...
Erstgeborene heißt es. Einfach Erstgeborene.
Erstgeborene, ganz einfach
und
Erstgeborene.
Und welcher Verlag?
Kösel in München.
Kösel Verlag.
Kösel.
Gut, Sie haben jetzt schon geholfen, Frau Dr. Prokop.
Ich darf Ihnen herzlich. Ganz helfen, kann ich Ihnen sagen.
Aber
ich habe nämlich auch geübt die Empathie für meine Schwester. Also ich begriff, wenn sie wie ehrgeizig sie sein musste, wie sie auf dem Besitz besteht, wie stur sie ist, dann hab ich begriffen, dass ich viel freier bin.
Ja, dieses Habendenken und das Allerschlimmste empfinde ich, dass ich nie eine Antwort bekommen werde.
Das ist auch Geiz und Ehrgeiz, einfach die müssen alles haben, verstehen Sie?
Ja.
Dadurch sind sie gefährdet, die Erstgeborenen.
Ja, vielleicht haben wir aber mit dieser Sendung einfach schon mal einen Anfang gemacht, zu verstehen, wie Sie sagen, Frau Dr. Prekop, unter welchem Leistungsdruck diese Erstgeborenen stehen, unter der die Zweitgeborenen manchmal so leiden. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, auch diese Empathiefähigkeit, selbst wenn man so verletzt ist, dann gibt es ja wahrscheinlich letztendlich auch nur einen Weg, nämlich den des Verzeihens, so weh das dann tut und so wenig man das dann einsehen mag. Ja, ich denke, wir haben hier einfach, das ist Zündstoff, dieses Thema, weil es so viele bis ins hohe Alter einfach belastet, diese Position, die Geschwisterbeziehungen untereinander, die ganze Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst. Ich möchte Ihnen danken für Ihre rege Beteiligung und dass Sie auch diese Sendung mit Ihren Beispielen bereichert haben zum Thema Geschwister, Segen oder Kreuz. Frau Dr. Prekop, können wir zu dem Ergebnis kommen, dass Geschwister dennoch mehr Segen als Kreuz sind, weil sie einfach wichtig sind?
Es ist beides, aber eigentlich überwiegt wirklich der Vorteil, also der Gewinn. Man hat wirklich sehr viel gewonnen. Auch die Weisheit, auch den Überblick über das Leben. Ja. Man findet wirklich die eigene Identität. Er in der Konfrontation mit den Geschwistern, als wenn man ganz alleine ist.
Mhm. Ja, mir ist es gerade so gekommen. Auf dem dieses Thema führt uns irgendwie auch direkt auf den Weg in die Nachfolge Jesu, wenn man das so sagen kann. Die Vorteile, die man hat, die muss man doch irgendwie auf dem Kreuzweg, in Anführungsstrichen auch
Lesung,
auf einem Leidensweg.
Also die Lesung aus dem Ganzen ist, dass ich die Vorteile davon erkenne und dass ich auch bei der Schwester ihre Nachteile sehe. Ja? Hm. Und dann ist das im Ausgleich. Aber
ja,
vor allem geht es dann, dass der Mensch selber wächst, ja. Und so dazu steht, was ihm geschah und dass er das nimmt als Lebensweg, an dem er einfach vorangeht. Mhm.
Denn jeder Mensch ist auch noch selbst verantwortlich.
Ja,
Frau Dr. Prigog, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie zu Gast waren bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Ganz herzlichen Dank an Sie.
Ich danke Ihnen, Frau Enkert. Alles Gute.
Dankeschön.